Als erstes dürft ihr alle nochmal nach eurem Portemonnaie suchen und euren Personalausweis rausholen.
Oh,
oh ja. Ihr könnt gleich mal überprüfen, ob ihr euch noch ausweisen könnt oder ob die Gültigkeitsdauer vielleicht schon abgelaufen ist. Tatsächlich kommt sowas vor. Du bist illegal da. Na, heute ist Sabbat, da verpetzen wir dich mal nicht. Auf keinen Fall. Okay, wenn ihr jetzt euren Personalausweis vor Augen habt, was könnt ihr da drauf sehen? Worüber gibt es Auskunft?
Name, Alter.
Yes. Name, Alter, okay. Die Staatsangehörigkeit.
Wohnort, Geburtsort.
Ja, der Geburtsort. Ja. Tatsächlich, der steht auch drauf.
Ein kleines Bild von mir. Ja.
Oh, das ist das Allerbeste daran. Jedes Mal, wenn ich einen Ausweis in die Hand kriege, freue ich mich am meisten über das Bild, was da drauf ist. Genau, tatsächlich. Manchmal steht sogar noch sowas wie Augenfarbe und Hilfe drauf. Also man wird tatsächlich dazu gebracht, dass man sich komplett ausweisen darf. Dafür sind die Personalausweise gut, weil im Zusammenhang mit diesem Personalausweis könnt ihr nachweisen, wer ihr seid und was euch unter anderem auch zusteht. Wer von euch ein Päckchen abholen darf, weil die Post mal wieder nicht klingeln wollte, der darf dann mit dem Perso zur Post gehen und wenn man den Perso dann nicht vorweisen kann, tut mir leid, dann kommen Sie nächstes Mal bitte mit dem Perso wieder, das Päckchen bleibt hier oder wird zurückgeschickt, wenn Sie nicht rechtzeitig zurückkommen. Willkommen in unserer deutschen Bürokratie. Aber sie ist nicht nur hier so streng. Ich habe eine liebe Freundin, ich habe euch bestimmt schon ein paar Mal von ihr erzählt, das ist die Adventscheu Montessa. Mit ihr war ich 2013, 2014 für 10 Monate lang auf den Philippinen in der Mission vereint. Sie heißt mittlerweile nicht mehr Adventscheu Montessa, nicht nur, sondern mittlerweile heißt sie Adventscheu Montessa Kabulay. Sie hat geheiratet, vor einem Jahr. Und vor gut einem Monat haben sie und ihr Mann ein Kind bekommen und sind Eltern geworden. Und ich kann ja leider nicht viel leisten, kann auch kein Babysitting anbieten auf die Entfernung. Wir sind ja auf den Philippinen und denke mir, okay, gut, es ist eine gute Tradition, auch in Deutschland, sowohl zur Hochzeit als auch zur Geburt zu gratulieren und vielleicht auch finanziell ein bisschen auszuhelfen. Gerade auf den Philippinen kann man das gut gebrauchen. Ich schicke also einen bestimmten Betrag über Western Union. Schau genau auf Facebook nach, wie ihr Nachname geschrieben wird. Geb also an Adventscheu Montessa und jetzt kontrolliere ich nochmal genau, damit ich nichts falsch mache. Kabulay. Schicke den Betrag ab, geb meiner Freundin alle Infos und erstmal passiert anderthalb Wochen nichts. Normalerweise kriege ich sofort eine Bestätigung über Yahoo, dass der Betrag auch abgeholt wurde. Und dann schreibt sie mir und sagt, sie sind total dankbar für den Betrag, aber sie kann ihn nicht abholen. Sie ist zwar schon ein Jahr verheiratet, aber sie hat ihren Ausweis noch nicht erneuern lassen und auf all ihren Ausweisen steht immer noch Adventscheu Montessa und das Kabulay steht noch nicht drauf. Und solange das Kabulay nicht drauf steht, kann sie das Geld nicht abholen. Für uns Bürokratiegeübte nicht leichter als das, ein Anruf beim Kundenservice mit allen Identifizierungsmöglichkeiten hat funktioniert, um ihren Nachnamen wieder rauszustreichen. Die beiden waren dankbar, haben sich gefreut und haben gesagt, dass sie sich demnächst die Ausweise erneuern werden. Aber ihr kennt das sicherlich auch von Flugreisen, wenn da bloß ein Buchstabe falsch ist, dann dürft ihr den Flieger, den ihr nehmen wolltet, hinterher winken. Aber ihr sitzt nicht drin. Sehr ärgerlich. Auf alle Fälle gibt uns der Personalausweis auch Auskunft darüber, zu welcher Nationalität wir gehören. Er gibt Auskunft darüber, wo wir Staatsbürger sein dürfen. damit verbunden sind Rechte und Pflichten. Und ich kann euch nicht oft genug sagen, wie dankbar ich für die Rechte bin, die wir in Deutschland haben. Für das Gesundheitssystem. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und auch wenn viele über Steuern klagen, ich bin sehr dankbar dafür, was ich dann auf der anderen Seite vom Staat wieder zurückbekomme. Und zwar gerade in Form der guten Versorgung. Und als ich mal für ein halbes Jahr gesundheitlich ausgefallen bin, hatte ich zuerst total die Panik, wie soll ich das machen? Ich habe eine eigene Wohnung, ich kann gerade nicht arbeiten, wie soll es funktionieren? Und ich wurde mehr als gut aufgefangen. Dafür bin ich bis heute dankbar und habe den zuständigen Behörden auch mehrfach Dankesbriefe geschrieben, weil es für mich nicht selbstverständlich gewesen ist. Es gibt viele, die wünschen sich, in ein anderes Land kommen zu dürfen. Für viele ist das sehr schwer. Es gibt auch den großen Traum, einmal in Amerika zu leben, dort anzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas davon gehört habt, dass die USA jedes Jahr zwischen Mai und Juni, also jetzt um diese Zeit herum, 55.000 Green Cards verlosen. Das heißt, da dürfen Leute sich unter bestimmten Bedingungen anmelden und dann wird wirklich die Lotterie bemüht. Und irgendjemand ist einer von 55.000, denn sie bekommen sie alle anderen nicht, eine Green Card, die dazu berechtigt, lebenslang in der USA zu wohnen und auch dort zu arbeiten. Das ist ein hohes Gut, wenn man das mal so sagen darf. Die Eigentümer haben fast alle Rechte, die ein US-amerikanischer Staatsbürger hat, und sie können schon nach wenigen Jahren zur Anerkennung der Staatsbürgerschaft in der USA führen. Darum ist das so etwas Wertvolles, was viele Leute sich einfach wünschen. Wir wissen jetzt, dass wir mindestens eine Staatsbürgerschaft haben. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Raum vielleicht mehrere Staatsbürgerschaften sind. Kann das sein? Hat jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft? Ja? Okay, ja. Ich sag euch, ihr habt alle die doppelte Staatsbürgerschaft. Alle. Mindestens. Das heißt, ihr habt drei. Ihr sammelt sie. Alle guten Dinge sind drei. Und deswegen schlagt mit mir den Text auf aus Philipper 3, die Verse 17 bis 21 und wir haben noch zwei Verse aus dem vierten Kapitel. Also, Philipper 3, 17 bis 21 zunächst und danach 4, 8 bis 9. Da steht geschrieben, Paulus schreibt, ihr dürft ihn euch wirklich vorstellen, gerade mit aller Dringlichkeit, ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern. Und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir springen zu Kapitel 4, die Verse 8 bis 9. Weiter, Brüder und Schwestern. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Gott segne an uns sein Wort. Jeder von euch hat also mindestens die doppelte Staatsbürgerschaft. Einmal das, was bei euch im Pass steht, und dann einmal ganz klar die himmlische Staatsbürgerschaft. Wenn ihr also heute Nachmittag nicht wisst, was ihr am Sabbat noch machen könnt, aber gerne ein bisschen kreativ sein wollt, dann könntet ihr überlegen, wie würde euer himmlischer Perso denn jetzt vielleicht aussehen? Welche Informationen stehen darauf? Christen leben in dieser Welt und hoffen doch auf das kommende Gottesreich, wo sie schon jetzt die Bürgerschaft haben. Diese himmlische Staatsbürgerschaft ist ebenfalls mit Privilegien, aber auch mit Verantwortung verbunden. Wir schauen noch einmal auf die Gemeinde in Philippi. Unter allen Gemeinden, die es gibt, mit denen Paulus Kontakt hat, ist Philippi die Gemeinde, mit der er den besten Kontakt hat. Es fällt fast bloß Worte des Lobs und keine große Kritik. Die Ausnahme ist in Kapitel 3 und wir haben es eben gehört, als gesagt wurde, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Mehr schlechte Worte fallen nicht. Das ist alles. Der Brief wurde ungefähr zwischen 56 bis 58 nach Christus verfasst und Philippi ist die älteste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Ich erinnere noch mal kurz dran, ihr wisst das alles in der Apostelgeschichte. Paulus ist mit seinen Leuten dorthin gekommen nach Philippi. Sie haben eine Synagoge gesucht am Sabbat, haben keine gefunden und haben dann eine Versammlung am Fluss gesprengt, haben dort das Wort geteilt und dort haben sie zuerst die Lydia für sich gewinnen können und dann später haben sie den Kerkermeister zusätzlich noch erfreuen können mit dem Evangelium, der ja schon Angst hatte, dass sie geflohen sind und sie waren noch da. Und er nimmt sie auf und sein ganzes Haus lässt sich taufen auf den Namen Gottes. Und damit ist die Gründung der Gemeinde Philippi passiert. Und was wir auch von Philippi wissen, ist, dass sie wahrscheinlich die Gemeinde sind, die Paulus unterstützen durfte, während Paulus von allen anderen keine Unterstützung gefordert oder angenommen hat, sondern immer gesagt hat, ich versorge mich selbst. Das, was ihr geben sollt, das ist für die Sammlung, für die Christen in Jerusalem. Theologisch sind zwei Dinge wichtig im Philipperbrief. Das ist zum einen Christus im Zentrum als unser Vorbild und zum anderen die Einheit der Gemeinde. Das ist wichtig für den Philipperbrief. Nun möchte ich gerne zum Text selber kommen. Da haben wir drei Schwerpunkte für heute. Zum einen, was sind gute und schlechte Vorbilder? Zum anderen, juhu, wir sind Bürger im Himmel. Und was heißt es, das Gute zu tun? Was fordert der Paulus da eigentlich von uns? Wir fragen uns zunächst einmal wieder, welche Vorbilder hier benannt werden und welcher Gegensatz sich zeigt in den negativen und positiven Äußerungen zu den Vorbildern. Da gehen wir nochmal zurück auf den Bibeltext, wo stand, ahmt mit mir Christus nach und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, hier haben wir das klare, positive Vorbild. Nummer 1, Christus steht im Zentrum, Christus ist das Beispiel, Christus ist das Vorbild. Und dann, sie sollen mit Paulus und seinen Leuten gemeinsam Christus nachfolgen und ihm ähnlicher werden und auf diejenigen sehen, die das genauso tun. Folgt dem Beispiel der Leute, die genauso sind wie wir. Also Paulus setzt sich mal kurz so mit als Maßstab ein, aber er sagt auch immer, was der wirkliche Maßstab ist. Nicht nur macht alles nach, was ich tue, sondern der Maßstab ist Christus. Und dann wird er richtig ernst und sagt es ja tatsächlich, nun sage ich es aber auch unter Tränen, weil er sagt, denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun sage ich es aber auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Heftig. Er spricht eine Gemeinde an und sagt, ihr habt zwei Vorbilder unter euch. Ihr habt diejenigen, die Christus nachahmen und ihr habt diejenigen unter euch, die behaupten, Vorbilder zu sein, Aber eigentlich sind sie die Feinde des Kreuzes Christi. Ich glaube, keiner von uns möchte das hören, dass einem gesagt wird, ich, ein Feind des Kreuzes Christi. Hier kommt die Näherbeschreibung. Es heißt, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. So wird derjenige beschrieben, der hier als Feind des Kreuzes Christi dasteht. Sie sind irdisch gesinnt, sie haben vielleicht, anstatt nur Gemeinde zu führen, eher ein Geltungsbedürfnis, Machtgier oder Kontrollsucht. Sie sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Paulus benennt sie als Feinde des Kreuzes Christi, weil sie die heilbringende Bedeutung seines Todes am Kreuz durch die Berufung auf Gesetz und Beschneidung entwerten. Gerade in ihrem Vollkommenheitsstreben bleiben sie ganz in dem Irdischen verhaftet. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen gleich auf. Ich zitiere noch einmal etwas, was ich auch früher schon zitiert habe. Jesus nachzuahmen bedeutet, schlechte Gewohnheiten abzulegen und sich von Jesu Liebe, Demut, Opferbereitschaft, Sanftmut, Fürsorge und Geduld prägen zu lassen. Ein häufig unterschätztes Problem steckt in Filmen, Büchern und sozialen Netzwerken, die zunehmend schlechte Vorbilder präsentieren, an denen wir uns orientieren. Wie sollen die Leser, Hörer und Zuschauer reagieren, wenn die Guten gewalttätig sind und die Bösen heldenhaft in Szene gesetzt werden? Und hier kommt ein Zitat von einem Herrn Hughes aus dem Buch Mann mit Profil. Es gibt Dinge, die wir aus unserem Denken verbannen müssen, wenn wir eine christliche Gesinnung pflegen wollen. Das reicht über das Fernsehen hinaus bis zu dem, was wir lesen, uns anhören und worüber wir lachen. Ich komme zu dem zweiten Punkt. Das ist, wir sind Bürger im Himmel. Also, wo stehen wir? Im Moment wissen wir sind noch hier auf dieser Erde, aber wir freuen uns auf den Himmel. Und wir wissen, dass wir uns nicht alleine freuen, sondern dass Christus sich auch auf diesen Tag freut. Wir wollen heute das Abendmahl feiern und er selbst hat gesagt, er wird die Frucht des Weinstocks nicht anrühren, bis er wieder mit uns gemeinsam im Himmel das Abendmahl feiern darf. Mit diesem Gedanken dürfen wir das heute auch feiern, in dem Gedanken, was er für uns getan hat, aber auch, was er mit uns gemeinsam erleben möchte, wenn wir endlich wieder vereint sind und endlich bei ihm im Himmel sind. Die Philipper bekommen das von Paulus gesagt. Und als Bürger der römischen Provinz haben die Philipper die römische Staatsbürgerschaft. Die Aufgabe der römischen Bürger an einem Ort wie Philippi war es, die römische Kultur und Herrschaft in den Norden Griechenlands zu bringen, um so den Einflussbereich von Rom auszudehnen. Das dürfen wir auch auf uns anwenden. Als Bürger des Himmels hier auf dieser Erde ist es unsere Verantwortung, die christliche Kultur und Gottes Herrschaft in diese Welt zu bringen, um mit Gottes Hilfe Gottes Einflussbereich auszudehnen. Wer schon jetzt als Bürger des Himmels lebt, ist beauftragt, Jesu Beispiel zu folgen, sowie Herrschaft und Einflussbereich Gottes in dieser Welt auszubauen. Das Gute tun, was gilt es da zu tun? Paulus hat es ziemlich genau ausgedrückt in Philipper 4, die Verse 8 bis 9. Und auch das passt sehr, sehr gut in den Kontext der Philipper, so in den Kontext der römisch-griechischen Gesellschaft, die dort gewesen ist. Sie haben schließlich dort als ihren kulturellen Kontext die antiken griechischen Philosophen gehabt. Und für diese antiken griechischen Philosophen war das tugendhafte Leben das Fundament zur Glückseligkeit. Dabei verstanden sie unter einer Tugend eine positive Charaktereigenschaft, die den Menschen zum Tun des Guten befähigt. Paulus stellt hier eine Liste von 6 Tugenden auf. Das heißt, das, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert und einen guten Ruf hat. All diese Dinge hat er erstmal aufgezählt, um es darin zusammenzufassen. Das heißt, Paulus gibt uns hier seine Checkliste mit. Ich gehe kurz darauf ein. Wahrhaftig ist ein ehrliches, aufrichtiges Handeln. Ehrbar ist ein anständiges, unbescholtenes, untadeliges Handeln, das nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Gerecht handelt, wer angemessen reagiert und dafür eintritt, dass alle mit gleicher Würde behandelt werden. Rein in Gedanken und Tun ist ein Mensch, der sich selbst unter Kontrolle hat, keusch lebt und sich von Gott prägen lässt. Er ist makellos und unschuldig durch den Glauben, den er von Gott empfangen hat. Die vorletzte christliche Tugend in dieser Liste, liebenswert, ist ein Denken und Handeln, das den Nächsten und das Gute für den Nächsten im Blick hat. Und ein guter Ruf, den erkämpft man sich eigentlich nicht aus eigener Kraft, das wäre schon wieder leicht narzisstisch. Ein guter Ruf ist der Eindruck, den Außenstehende von einer Person haben, die als ehrlich, anständig und vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an die Apostelgeschichte 2, wo in der langen Auflistung, wie Christen gewesen sind, zum Schluss noch der Satz kommt, und sie genossen einen guten Ruf unter dem ganzen Volk. Das ist das ungefähr, was Paulus hier meint. Ich habe noch eine Challenge integriert, also eine Aufgabe für euch, wo meine Kollegen gesagt haben, das ist zu schwer, das schafft Gemeinde nicht. Ich möchte meinen Kollegen sagen, doch, Gemeinde schafft das. Ich nenne euch die kompliziert gestellte Aufgabe, glaube aber, dass ihr das auch bewältigen könnt. Die Aufgabe ist, denke an eine oder mehrere alltägliche Lebenssituationen, wo sich dir die Frage stellt, ob du wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert und mit gutem Ruf handeln kannst oder auch nicht. Und was ist für dich ausschlaggebend, wie du dich letztlich entscheidest? Ich frage euch also und gehe davon aus, dass ihr das hinbekommt. Welche Lebenssituationen fallen euch ein, wo genau diese Tugenden mit einbezogen werden können, wenn man überlegt, wie soll ich handeln? Fällt euch da was ein?
Gespräche, die man vielleicht mit engen Personen, auch Familie oder Freunden führt.
Ja, okay. Die Gespräche, die wir mit anderen führen, da kann man tatsächlich all das mit einschließen. Oh ja, gerade in der Familie, dort wo die enge Beziehung ist, kann auch so viel oft schief gehen und tiefe Verletzungen entstehen lassen. Da ist es wichtig,
und wo man auch immer an den Rand seiner Kräfte kommt.
Ja.
Ne? Und sagt, nee, aber trotzdem, hör ich zu. Ja. Was ich jetzt sagen möchte.
Ja. Genau, okay. Das stimmt. Damit sprichst du schon was Wichtiges an. Wir haben nicht immer die Kraft, auch wenn wir das Gute tun wollen, dass wir dann frei handeln können. Manchmal fühlt sich das Ganze kraftlos an und dann passieren uns die menschlichen Fehler. Habt ihr noch ein paar Situationen auf Lager?
Ja, Umgang im Arbeitswelt.
Und ja.
Kollegium, Welt und auch, werde ich bei mir sagen, die Patienten.
Ja, okay,
Patienten.
Ja.
In jeglichen Situation und Verhalt und wie man auf bestimmte Situationen reagiert, das kann ich sagen, das kommt mir sehr, sehr oft.
Ja, ja. Okay, danke schön. Wir haben jetzt drei Beispiele gehört. Zum einen der Umgang mit allen Leuten, mit denen wir sprechen, der Umgang innerhalb der Familie, dann auch im Arbeitskontext. Es gibt so viele Beispiele mehr. Weil als ich mich hingesetzt habe und über diese Frage nachgedacht habe, hatte ich plötzlich den Eindruck, welche Lebenssituation gibt es überhaupt, in der wir nicht mit diesen Prämissen rangehen sollten. Eigentlich brauchen wir das immer. Und wir denken zwar manchmal, okay gut, hat gerade keiner hingeschaut, ich kann mir einen Vorteil genehmigen und vielleicht doch mal was anderes machen, aber das ist nicht echt. Da sind wir auch wieder bei heute Vormittag, was ist das richtige Opfer? Und da erinnere ich an Römer 12, ein lebendiges Opfer ist das, wenn wir mit unserem ganzen Lebensstil das tun, was Gott ehrt. Ich fasse kurz die Kernbotschaften für heute zusammen. Eine Lebensweise nach himmlischen Maßstäben baut Gottes Herrschaftsbereich aus und bereitet auf Gottes Reich vor. Und das Wissen um die himmlische Staatsbürgerschaft schenkt Freude auf Gottes Zukunft und motiviert zum Segen für sich und andere zu leben. Also darf ich euch hiermit daran erinnern, noch einmal, ihr habt die doppelte Staatsbürgerschaft mindestens. Ihr seid schon jetzt Bürger in Gottes Reich. Lebt diesem Anspruch gerecht. Kämpft im Glauben mit Gottes Hilfe, um ein gutes Leben zu tun, was recht ist. Und verbreitet dadurch Gottes Einflussbereich in dieser Welt, wenn ihr Gott täglich neu sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Wir singen jetzt noch ein Lied, bevor ich die Einsetzungsworte zur Fußwaschung lese.